Ja, vor mittlerweile vielen Jahren hatte ich mit einer Frau ein Gespräch, wie wir damals, das war nicht hier, unsere Gottesdienste feiern. Beziehungsweise ging es vor allem darum, wie wir unsere Lobpreiszeiten in der Gemeinde gestalten. Und in diesem Gespräch hat diese Frau einen Satz gesagt, den habe ich heute noch im Ohr. Und ich erzähle euch diesen Satz jetzt gar nicht, damit wir gemeinsam über diese Aussage lachen, überhaupt nicht, oder noch schlimmer, dass wir über diese Frau lachen. Nein, wirklich ganz und gar nicht. Ich sage diesen Satz, weil er etwas auf den Punkt bringt, was vermutlich nicht wenige Menschen so vielleicht auch denken. Vielleicht aufgrund von Prägung, vielleicht aufgrund von Erfahrungen, vielleicht aufgrund von gewissen Bildern und Vorstellungen, so und so müsste doch das eigentlich sein. Die Frau sagte mir den Satz: Jochen, wenn ich Emotionen will, dann gehe ich ins Stadion und nicht in die Kirche. Jochen, wenn ich Emotionen will, dann gehe ich ins Stadion und nicht in die Kirche. Ja, im Stadion, da gibt es definitiv Emotionen. Vielleicht hat der eine oder andere gestern das Champions League-Finale geschaut. Ja, da waren definitiv auch Emotionen da. Auf der einen Seite, man hat es manchmal eingeblendet gesehen, heulende Fans, wirklich schluchzend. Auf der anderen Seite überaus glückliche Menschen, johlend, jubelnd, pure Freude, schon fast Ekstase. Im Stadion total okay, das wollen wir sehen. Und in der Kirche? Wisst ihr, ich bin überzeugt, diese Frau hat diese Aussage überhaupt nicht abschätzend gemeint. Ganz und gar nicht. Denn es ist ja schon so, wir leben in einer Welt und in einer Zeit, da dreht sich sehr vieles um oberflächlichen Spaß und vieles ist alles andere als nachhaltig. Aber in der Kirche, da haben wir doch eben gerade etwas anderes zu bieten. Da muss doch dieser Unterschied sichtbar werden. Dieses Witze erzählen im Gottesdienst, eine umstrittene Sache. Noch spannend, Papst Benedikt XIV., der hat um 1700 gelebt, der hat es zum Beispiel verboten, Witze zu erzählen. Auch diesen Brauch, dieses Osterlachen hat er verboten, hat gesagt, nein, das gehört nicht in die Kirche. Spannend, sein Namens, wie sagt man dem, Vetter, auch Papst Benedikt XVI., also das war derjenige, der jetzt der Vorgänger von dem Papst, der am Ostermontag verstorben ist, er hat dazu Folgendes gesagt, zu diesem Lachen und Osterbrauch. Es mag eine etwas oberflächliche und vordergründige Form christlicher Freude sein, aber ist es nicht eigentlich doch etwas Schönes und Angemessenes, dass Lachen zum liturgischen Symbol geworden war? Jedenfalls ist es ein Symbol österlicher Hoffnung und des Glaubens, dass in Christus nicht die Traurigkeit, sondern die Freude das letzte Wort haben wird. Ja, was soll ich sagen? Amen dazu. Die Freude wird das letzte Wort haben. Ja, spätestens jetzt sind wir mitten im Thema und vielleicht auch jetzt klar, warum am Anfang dieser Witz. Wir lesen auch heute wieder diesen Text, den wir die letzten Wochen immer zusammen gelesen haben und auch heute aus Galater 5. Ich lese es hier, Galater 5, die Verse 22 und 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ihr erinnert euch, wir haben hier das nochmal von den letzten Wochen, worum es geht, als kleine Erinnerung. Und heute reden wir über diesen Begriff Freude. Wir alle wissen, das Leben ist kein Ponyhof, oder um es in anderen Worten zu sagen, das Leben hier auf der Welt ist nicht einfach immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt leider auch sehr viel Schmerzhaftes, sehr viel Leidvolles. Ist es nicht eher unpassend und unangebracht, dass der Heilige Geist jetzt uns zu fröhlichen, freudigen Menschen machen will? Ist die Lage der Menschheit, unserer Welt nicht viel zu ernst, als dass wir einfach fröhlich und freudig werden sollen? Aus einem jüdischen Lexikon habe ich die Information bekommen, dass es anscheinend keine andere Sprache gibt, die so viele Wörter für Freude besitzt wie die hebräische Sprache. Jetzt, ich habe diese Behauptung nicht kontrolliert, das wären zu viele Sprachen, aber zumindest die Tatsache, dass es in der hebräischen Sprache sehr viele Wörter gibt, die Freude bedeuten, das ist tatsächlich so, das habe ich nachgeschaut. Wir finden mindestens 12 hebräische Wurzeln in insgesamt 72 verschiedenen Wörtern, die einen Ausdruck oder einen Aspekt von Freude zum Ausdruck bringen. Und wenn wir uns diese anschauen, diese Begriffe, dann fällt sehr bald auf, dass diese Freude, wie sie in der Bibel beschrieben wird, eine ganzheitliche Erfahrung ist. Die Freude betrifft den ganzen Menschen. Es geht nicht nur um eine nach innen gekehrte Gemütsverfassung. Das ist eine Freude, die da beschrieben wird, die nach außen sichtbar und hörbar wird. Hörbar, weil sie durch Sprache zum Ausdruck kommt und sichtbar, weil sie genauso auch vielfältige körperliche Äußerungen zum Ausdruck bringt. Ein paar wenige Beispiele aus dem Alten Testament habe ich mitgebracht. Wir lesen da von Freude im Sinne von Fröhlichkeit. Wir lesen von freudigem Singen. Wir lesen von Tanzen. Wir lesen von Festessen und Feiern und Anstoßen. Wir lesen von Musik. Wir lesen von Lachen, wir lesen von Jubel. Also schon der Blick ins Alte Testament zeigt, Freude ist nicht nur eine in sich gekehrte, stille und emotionslose Freude. Der biblische Begriff für Freude ist ein sehr sinnlicher, ein ganzheitlicher Begriff, ein Gefühl, das den ganzen Menschen betrifft. Da steckt Leidenschaft und Begeisterung drin. Wie drücken wir unsere Freude aus? Im Stadion? Zu Hause? Im Gottesdienst? Und gell, das hat jetzt nichts mit Oberflächlichkeit oder Tiefe zu tun. Schon im Alten Testament finden wir, besonders im Buch Jesaja, den starken Hinweis, dass diese Freude, die da zum Ausdruck kommt, keine oberflächliche, nur kurz anhaltende Freude ist. Nein, diese Freude gründet nämlich darin, dass Gott aus unserer Welt, in der so viel kaputt und voller Leid ist, eine neue Welt voller Frieden und eben voller Freude machen wird. Gottes Reich kommt, sein Friedensreich kommt, sein Reich der Freude kommt. Es hat schon begonnen. Und zwar mit dem Kommen von Jesus auf diese Welt. Wisst ihr, was die Engel bei der Geburt den Hirten gesagt haben? Wir lesen das, Lukas 2, Vers 10. Der Engel sagte zu den Hirten, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Luther hat das so übersetzt, ich verkündige euch große Freude. Und übrigens hier in diesem Wort steckt das Wort Evangelium drin, diese gute Nachricht. Eu bedeutet gut oder erfreulich und Angelion Botschaft, also die erfreuliche Botschaft. Das Evangelium von Jesus, die Botschaft, die die Bibel erzählt, das ist eine frohe, fröhliche, gute Nachricht. Jetzt, warum kommt mit Jesus eine Freude auf die Welt, die anders sein soll als andere Freuden auf dieser Welt? Wir alle kennen solche kleinen Freuden auf der Welt. Eben gestern Abend zum Beispiel Champions League Finale, für mich eine kleine bis mittelgroße Freude, das anschauen zu dürfen. Aber wir alle wissen, früher oder später, solche kleinen Freuden, die haben nichts Nachhaltiges an sich. Warum ist jetzt Jesus diese Freude da anders? Und dazu lesen wir einen Bibeltext, in dem Jesus selbst zu Wort kommt. Eine kurze Info, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. Einige Tage zuvor hatte Jesus 72 Jünger ausgeschickt in die umliegenden Dörfer. Sie sollten von Jesus eben diese gute Nachricht erzählen. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, von Gottes Größe und von seiner Macht zu erzählen und diese Macht auch zu zeigen. Und dann lesen wir folgenden eindrücklichen Text aus Lukas 10, die Verse 17 bis 20. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Stellen wir uns diese Situation mal vor, die Jünger kommen total begeistert, voller Freude. Boah, was wir erlebt haben, Jesus! Und dann antwortet Jesus das. Ich glaube, diese Sätze von Jesus machen uns auf etwas ganz Wichtiges aufmerksam. Im ersten Moment ist es doch schon erstaunlich, dass Jesus seine Freunde darauf hinweist, dass sie sich nicht über diese Erlebnisse, die sie jetzt gerade gemacht haben, zuerst freuen sollen. Und das waren ja nicht irgendwelche bedeutungslosen Freunde. Da ging es nicht um ein Fußball-Endspiel. Da ging es um hochgeistliche Erlebnisse, die sie da gemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus diese Freude irgendwie ausbremsen oder verbieten wollte. Aber ich glaube, Jesus wollte seine Freunde auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Wenn wir uns über etwas freuen, das wir hier auf dieser Welt erleben, dann ist das unter Umständen zwar schön und gut, aber diese Freude kann relativ schnell wieder vorbei sein. Jesus macht sie darauf aufmerksam, dass es da noch eine Freude gibt, die viel, viel tiefer geht, die viel nachhaltiger ist als alle weltlichen Dinge oder Erlebnisse, die wir hier auf der Welt machen können. Er sagt, wir dürfen, ja wir sollen uns daran freuen, dass wir zur Familie von Jesus gehören. Wir dürfen uns daran freuen, dass unsere Namen im Himmel eingetragen sind, dass wir Himmelsbürger sind und eine Heimat in der Ewigkeit bei Gott haben dürfen. Der Glaube an Jesus gibt uns eine neue Sicht auf unser Leben zu schauen. Wir dürfen eine Lebensperspektive haben, die weit über dieses Leben hier hinausgeht. In der Ewigkeit erwartet uns ein Freudenmahl, ein großes Festessen. Jesus selbst spricht davon. Wir werden mit Jesus an einem Tisch sitzen dürfen und von Angesicht zu Angesicht mit ihm sein. Und da wird es keine Traurigkeit mehr geben, keinen Schmerz, keine lastende Schuld, sondern Freude, pure Freude. Hey, ist das nicht eine geniale Perspektive? Und ich glaube, wir als Jesus-Nachfolger, wir dürfen uns vielleicht zwischendurch mal diese Frage stellen. Spielt diese Ewigkeitsperspektive in meinem Leben eine Rolle? Spüre ich in meinem Leben etwas von dieser Freude in meinem Leben? Oder vielleicht noch ein bisschen persönlicher, spüren andere Menschen etwas von dieser Freude bei mir, wenn sie mit mir zu tun haben? Oder ist mein Blick vor allem auf diese Welt hier fokussiert? Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht ja ähnlich. Bei mir in meinem Leben ist nicht immer alles nur Judihui und eben Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin nicht immer nur glücklich und happy und alles gut. Bedeutet das jetzt also, dass ich einfach zu sehr auf diese Welt fokussiert bin? Ich behaupte, die Antwort ist ja und nein. Ja, ich glaube wirklich, dass gerade wir hier in der Schweiz aufgrund von unserem Wohlstand, aufgrund dessen, dass es uns unter dem Strich so gut geht, dass wir uns so viel leisten und ermöglichen können, dass wir in wirklich großer Gefahr stehen, unseren Lebensfokus zu sehr auf vergängliche Dinge zu legen. Ich glaube, es ist überhaupt nicht schwierig, das passiert schneller als wir wollen, dass der Fokus auf diesen Dingen liegt. Und ich denke, ja, wir sollten diese Aussage von Jesus, die er vorhin gesagt hat, seinen Jüngern, die sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Wir sollen uns nicht zuerst darüber freuen, dass wir tolle und gute und vielleicht auch fromme Erlebnisse machen. Wir sollen uns zuerst freuen, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und unser Leben hier auf dieser Welt nicht auf diese Jahre, die wir hier leben, beschränkt sind. Darum ja. Und die andere Antwort ist nein. Nein, ich glaube nicht, dass wenn wir mal nicht vor Freude platzen, wie ein Gumpiball herumspringen und einfach nur smilen, dass wir dann komplett falsch leben. Auch ein reifer Christ oder wenn wir an unsere Serie denken, auch ein Jesus-Nachfolger, bei dem schon viel Frucht des Geistes wachsen durfte, erlebt nicht immer nur Freude. Eine kleine Klammerbemerkung, ich bin kein Arzt, aber ich habe Folgendes gelernt. In der Psychologie unterscheidet man zwischen Stimmung und Affekt. Die Stimmung ist ein Gefühlszustand, der über längere Zeit mein Denken, Handeln und Empfinden prägt und bestimmt. Das ist Stimmung. Und Affekte sind Gefühlswallungen, das heißt kurze und plötzlich auftauchende Gefühlsausbrüche oder Abläufe, Ausbruch. Klingt so negativ, Abläufe, wie zum Beispiel Ärger, Wut oder Freude und Begeisterung. Und wenn wir heute Galater 5 oder in diesen Wochen Galater 5 lesen, dass der Heilige Geist in uns eine Freude wachsen lassen will, dann geht es da nicht nur um einen kurzen Affekt, um einen freudigen Gefühlsausbruch, der dann wieder abflacht. Nein, der Heilige Geist will in mir und dir eine Frucht wachsen lassen, die nachhaltig über längere Zeit mein Denken, mein Handeln und mein Empfinden bestimmt. Und so geht es da nicht nur um eine oberflächliche Freude, sondern um eine tiefe Freude. Und jetzt wird es richtig herausfordernd. Es geht um eine Freude, die nicht abhängig ist von meinen und deinen äußeren Umständen. Es geht um eine Freude, die nicht abhängig ist von deinen und meinen äußeren Umständen. In einem anderen Brief hat Paulus folgende Aussage gemacht, wird gerne und oft zitiert, Philipper 4, Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Paulus sagt, hey, liebe Jesus-Nachfolger, der Heilige Geist möchte in dir eine Freude wachsen lassen, die nicht abhängig ist von deinen Lebensumständen hier auf der Welt. Was immer auch geschieht, freu dich. Ja, sogar wenn Lebensumstände alles andere als Grund zur Freude sind, dann darfst du dich freuen. Denn diese Freude gründet nicht in deinen Lebensumständen. Ja, dieser Paulus hat gut reden, hä? Aber wenn das einer sagen darf, dann Paulus. Er schrieb diesen Brief im Gefängnis, in der Gefangenschaft. Er wurde gefoltert. Er war eigentlich im Todestrakt. Er musste mit seiner Todesstrafe rechnen. Und da sagt er, freut euch, was auch immer geschieht. Der Heilige Geist ließ in Paulus eine Freude wachsen, die es ihm möglich gemacht hat, sogar inmitten dieser dicksten Gefängnismauern fröhlich Lobpreis zu machen. Er hat begonnen, fröhlich Lieder zu singen. Hey, und das war definitiv keine Freude, die Paulus selbst aus sich heraus produziert hat. Das war definitiv auch keine Freude, die er einfach mal vorgespielt hat. Ich glaube, wir müssen auch keine künstliche Fröhlichkeit spielen und so tun, als wäre alles happy und judihui. Nein, aber ich glaube, wir dürfen uns, wie Paulus das gemacht hat und wie Jesus uns aufgefordert hat, Tag für Tag neu bewusst machen, mit was für einer Lebensperspektive lebe ich? Wie gehe ich diesen Tag an, der jetzt bevorsteht? Dieses Leben hier auf der Welt ist im Vergleich zu der Ewigkeit ein Hauch. Und der Hauch kann jeden Moment auch vorbei sein. Aber dank Jesus dürfen wir wissen, dass dieser Hauch nur ein Anfang ist. Ein Anfang von einem Leben, das ewig dauert, das kein Ende hat, dass wir gemeinsam mit Jesus leben dürfen. Und dieses gemeinsame Leben hat schon begonnen. Das ist nicht nur ferne Zukunft, irgendwann ein billiger Trost. Nein, es ist schon heute, fängt es an. Wir sind eingeladen, schon heute mit Jesus unterwegs zu sein. Und Jesus wünscht sich, dass diese Ewigkeitsfreude, diese Freude nicht abhängig ist von äußeren Umständen, dass sie schon heute in uns wachsen darf und größer werden darf. Lasst uns dafür beten, dass wir ganz persönlich und auch als Gemeinde, als Kirche, dass diese Freude, diese göttliche Freude in uns wächst und dass diese Freude auch Ausdruck findet. Denn wir haben einen guten Grund, uns zu freuen und fröhlich zu sein. Lasst uns als Jesus-Nachfolger, als Gemeinde uns von Herzen das immer wieder darüber freuen und immer wieder hervorholen und uns das bewusst machen. Jawohl, es gibt einen Grund, warum wir uns freuen dürfen. Von daher, Emotionen, die gehören in die Kirche. Unbedingt. Lasst uns diese Lebensperspektive, diese Freude immer wieder darüber reden, hervorholen und uns daran freuen. Und auch die kleinen Dinge in unserem Leben. Dort, wo wir schon etwas vielleicht ganz Kleines von dieser Freude entdecken dürfen und sehen können, lasst uns daran freuen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt zu diesem Thema, dass dieses Thema in einem kurzen Interview noch ganz persönlich werden lassen können. Einige von uns kennen seine Geschichte schon ziemlich gut. Ich habe ihn trotzdem gefragt, ob ich ihm 4 Fragen stellen darf. Denn für mich ist er wirklich ein total, total beeindruckendes und ermutigendes Beispiel. Ich finde, da sieht man etwas von dieser, ich sage es bewusst so, übernatürlichen Freude. Denn auch wenn äußere Umstände alles andere als Grund zur Freude sind, spürt man jedes Mal, wenn ich ihm Hallo sage, etwas von dieser göttlichen Freude. Piero, danke vielmals, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Komm doch bitte zu mir. Auf Bühne. Darf ich dir ein Säftli einschenken?
Ja, gerne. So. Danke vielmals.
Sehr gerne. Alle anderen kommen dann auch über, ein bisschen später. Wieder an der Juicy Bar. So. Vielen Dank, Piero. Jetzt, wir haben es in der Predigt davon gehabt, kurz von Paulus. Er ist in einer menschlich gesehen total hoffnungslosen und aussichtslosen Situation gewesen. Gefängnis, Folter, das drohende Todesurteil. Er hat im Todestrakt gewartet. Bei einem Gespräch hast du mir ein Bild gezeigt, das wir zum Tag gesehen von einem abgesagten Baum. Was hat das Bild für eine Bedeutung in der damaligen Lebenssituation von dir?
Ja, meine damalige Situation ist im 2014, nachdem dass ich selber seit vielen Jahren immer wieder schwächer geworden, Diagnose bekommen von Fuchsbandwurm. Es war dann nicht mehr möglich zu operieren, weil alle Teile der Leber betroffen waren. Ich habe meine Arbeitsstelle dann verloren und ich hatte viel Sorgen zu meiner Zukunft, für unsere Zukunft. Dann haben wir noch, unsere Kinder waren dann 4, 9 und 11 Jahre alt. Und in dieser schwierigen Zeit bin ich regelmäßig zur Psychologin gegangen. Sie hat gemerkt, dass sie immer wieder alte Wunden und Enttäuschungen bei mir vorkommen. Sie hat mir dann gesagt, ich soll die auf Papier aufschreiben und zum Beispiel als Zeichen sie zu verbrennen. Ich konnte dann eine Auszeit machen in der Alphütte von einem früheren guten Arbeitskollegen. Ich habe dann die Wunden und Enttäuschungen auf Zettel aufgeschrieben und verbrannt. Hinter dem Haus bin ich auf dem Hügel aufgegangen zum Kreuz und habe dann noch einmal Gott alles hergelegt und ihm um Vergebung gebetet. Ich habe dann Gottes Hand auf meinem Rücken ganz klar gespürt. Ich bin nachher zu dem Baumstamm hergelaufen, den man hier auf dem Bild sieht, und habe dann eine innerliche Stimme gehört, die mir gesagt hat, der Stamm, das war dein Leben gewesen, deine Arbeit ist abgeschnitten, aber es kommt etwas Neues, aber es braucht einfach noch Geduld. Und anschließend habe ich den Vers gelesen in Matthäus 6, Vers 34. Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Das ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen.
Danke. Ja, krass, sehr eindrücklich. Jetzt hast du uns ein zweites Bild mitgebracht. Wir sehen es hier. Da fängt etwas Neues an, so ganz langsam zu wachsen. Was hat es mit dem Bild auf sich?
Ich bin ein Jahr später wieder auf den gleichen Alp aufgegangen. Und mein Kollege, der die Alphütte gehört hat, hat den Eindruck gehabt, er soll mir etwas zeigen. Es ist auch wieder von einem Baum, wo ein Ast ist abgestorben, wie man da auf dem Baum sieht. In diesem Loch wächst etwas Neues und Farn. Für mich war das ein Bild gewesen, wie ein Känguru mit einem Baby in der Tasche. Birgit, meine Frau, hat dann schon Tageskind gehütet, aber ich wollte eine klare Antwort haben, ob das auch meine Aufgabe ist.
Die Antwort hast du auf wirklich sehr eindrückliche Art und Weise vom Heiligen Geist bekommen. Wir sehen das Bild dazu. Darf ich dich bitten, doch etwas dazu zu erzählen?
Also zwei Tage später habe ich Gott so klar gehört zu mir reden. Eine Stimme, die mir gesagt hat, geh auf die andere Seite vom Haus, ich will dir etwas zeigen. Da bin ich sehr erschöpft, weil ich ganz allein war auf der Alp. Ich habe zuerst geschaut, wer da ist, aber es war niemand da gewesen. Es war die gleiche Stimme wie der Musical von Adonia, wo Gott zu Mose redet. Wir haben dann die CD sehr viel mit den Kindern gehört. Gott hat dadurch seinen Heiligen Geist zu mir geredet. Dann bin ich auf die andere Seite vom Haus gegangen und habe gesehen, dass eine herzförmige Wolke sich in einem Kopf von einem Teddybär mit zwei Augen, wie man da sieht, für mich wie in Gottes Hand verwandelt hat. Ich bin froh, habe ich dann Fotos gemacht. Nachdem habe ich das in der Stille Zeit gelesen. Meine Welt ist voll mit schönen Dingen. Sie sollen Wegweiser zu mir sein. Erinnerungen daran, dass ich immer gegenwärtig bin. Und die Erde verkündet meine Schöpfermacht allen, die Augen haben, die sehen und Ohren, die hören. Eigentlich ist das schon eine klare Antwort gewesen, von Gott. Aber 3 Monate später habe ich mir noch eine zweite Bestätigung gewünscht. Ich bin wieder auf die gleiche Alp gegangen. Gott hat auch wieder mit Wolken zu mir geredet. Es war aber wie in einem Film. Wieder ein Herz mit einem Kind an der Hand. Und ein paar Minuten später eine andere Wolke, die sich verwandelt hat in einen Kopf von einem Löwe. Und diesen Vers habe ich gleichzeitig gelesen, im 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Und ich habe dann in dem Buch Liebesbrief von Jesus von Sarah Jung gelesen und das als Antwort neu bekommen. Denkt nicht mehr über das Vergangene nach. Sieh hin, ich mache etwas Neues. Die Zukunft ist in meiner Hand. Gib nicht auf. Vertraue weiter darauf, dass ich immer noch Neues in dir und deiner Welt bewirken kann. Geh Schritt für Schritt im Glauben voran und erwarte, dass sich ein neuer, spannender Weg für dich öffnet. Und als Abschluss habe ich dann wieder vor einer Woche von einer Hand, wo er ein Zeichen gemacht hätte, so, es kommt gut. Gott hat mir da gezeigt, dass er durch seinen Heiligen Geist auf ganz verschiedene und wunderbare Arten kann reden.
Danke vielmals, sehr eindrücklich, akustische Stimme gehört. Und dann das noch sehen dürfen mit diesen Wolken. Jetzt hast du noch ein letztes Foto mitgebracht. Da sieht man jetzt ein bisschen etwas von dem, was da eben gewachsen ist, gell? Genau. Kannst du uns da noch ein, zwei Sätze sagen?
Ja, ich habe nachdem, dass ich die klaren Bilder und Worte von Gott hat dürfen sehen und hören, am gleichen Arbeitgeber, den Birgit dann schon hatte, angerufen und gefragt, ob sie mir eine Chance geben würde, zum anfangen zu hüten. Und ich durfte die nächste Woche den Vertrag unterschreiben und habe mir angefangen, zusammen mit der Birgit Tageskind zu hüten. Wir haben jetzt 3 Tage pro Woche Tageskind und das ist ein grosser Segen. Wir dürfen mit den Kindern singen und beten. Unsere Arbeitgeber und Eltern wissen das so. Das ist unsere Mission, die wir dürfen bei uns daheim machen. Trotz immer wieder neue gesundheitliche Komplikationen, die ich habe, sind wir sehr dankbar, dass Gott mir und uns die Kraft jeden Tag wieder neu gibt. Wie es eben in Matthäus 6,34, von dem ich schon vorhin gelesen habe, noch entsteht. Deshalb habe keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Und das ist jetzt das Bild, von den Tageskindern, die wir jetzt hüten dürfen, da sieht man die Frucht, die uns geschenkt wurde.
Mega eindrücklich, danke vielmals, Piero. Für mich wirklich eine sehr ermutigende Geschichte, das von dir zu hören. Immer wieder, wenn wir uns hier Hallo sagen, wirklich, ich hatte das auch schon beim Vorbereiten gesagt, ist das für mich so etwas Schönes, dich zu sehen, mit der Freude auf dem Gesicht, wie du Hallo sagst, obwohl es viele Gründe gäbe, gell, warum du anders könntest reinschauen. Ich finde das sehr ermutigend. Danke vielmals, ich wünsche dir von Herzen, dir und deiner Familie, dass du auch weiterhin Gottes Reden und Führen darfst erleben, danke in allem vielmals. Schwierigen und allem Schönen. Danke vielmals.
Danke vielmals.
Der Heilige Geist möchte in uns eine Freude wachsen lassen, die nicht abhängig ist von deiner Lebenssituation. Du kennst deine Lebenssituation besser als viele andere um dich herum oder die jetzt da sind. Ich darf euch jetzt einladen in eine Lobpreis- und Erbetungszeit. Und ich freue mich, dass wir in dieser Zeit auch das Abendmahl miteinander feiern. Und wir machen das unter dem ganz freudigen Aspekt, dass das Abendmahl hier ein ganz, 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 ganz kleiner Vorgeschmack ist auf das, was uns eines Tages erwarten wird. Wir werden mit Jesus höchst persönlich und von Angesicht zu Angesicht am Tisch sitzen und mit ihm feiern und anstoßen. Ein fröhliches Fest feiern. Und das ist möglich, weil er alles da hat, was nötig ist, damit wir das mit ihm erleben können. Er hat all unsere Schuld auf sich genommen, ist in den Tod gegangen und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und wenn wir an Jesus glauben und ihn um Vergebung von unserer Schuld bitten, dann ist unser alter Mensch mit Jesus mitgestorben und der neue Mensch ist mit seiner Auferstehung mit zum Leben auferstanden. Wer das glaubt und Jesus nachfolgt, der ist herzlich eingeladen. Jetzt sind während den vier Lieder, die wir miteinander singen, vorzukommen, ein Stückchen Brot zu nehmen, ein bisschen Traubensaft und das sich nochmal so richtig bewusst zu machen. Hey, eines Tages werden wir mit Jesus selber an dem Tisch sein und mit ihm das feiern. Ich lese das, was Jesus damals noch gesagt hat, Matthäus 26. Ich stelle es gleich nochmal schnell ab. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Danach sangen sie ein Loblied. Jesus, danke vielmal für das, was du da hast für uns. Du bist auf die Welt gekommen, in unsere Nähe. Und die Engel haben damals verkündet, dass das eine grosse Freude ist, die da kommt. Grosse Freude ist verkündet worden. Eine Freude, die alle anderen Freuden auf dieser Welt übersteigt, weil sie von Grund auf alles verändert. Du hast alle unsere Schuld, du hast alles Leid, alles Schmerzvolle auf dich genommen. Du bist gestorben, im Tod gegangen und bist auferstanden. Und mit dem neuen Leben dürfen auch wir mit auferstehen zu einem Leben, das ewig ist. Danke für die Einladung, dass wir eines Tages mit dir dürfen am Tisch hocken, mit dir dürfen anstoßen und feiern und essen und fröhlich und freudig sein. Mit dir hat ein grosses Friedensreich angefangen, mit dir hat eine grosse Freude angefangen. Ein Ort, wo wir später werden dürfen ein Leben ohne Leid und ohne Tränen erwartet uns. Ein Ort von der puren Freude. Und etwas von dieser Freude willst du schon in uns wachsen lassen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, lass die Freude in uns wachsen. Das soll eine Freude sein, die uns nachhaltig verändert. Und das ist eine Freude, die unabhängig davon ist, wie meine äußeren Lebensumstände sind. Lass du die Freude in uns wachsen. Amen.